Gut, wir freuen uns heute Abend auf einen Vortrag von Klaus zum Thema Letzte Worte, das Ende von Josua. Wir werden uns im Hauskreis natürlich noch die Kapitel vorher anschauen, aber es ist sicherlich natürlich jetzt schon interessant, was das Ende bedeutet. Ich möchte aber, bevor wir starten und auch noch weitere Lieder singen und beten, noch kurz auf ein Buch hinweisen, was, glaube ich, ganz gut auch zum gestrigen Abend passt. Und zwar ist das dieses hier. Das heißt, Das Herz der Väter. Und da geht es darum, dass Väter, so wie es mir passiert ist, aber auch so einigen anderen hier, dass das Herz der Väter wirklich ein Vaterherz ist, ein Plädoyer für das Vatersein. Das ist ein Buch, was von Klaus geschrieben worden ist, nicht von Klaus herausgegeben worden ist, denn herausgegeben worden ist es im CLV. Aber es im Prinzip so ähnlich geschrieben, wie ihr den Vortrag gestern von Klaus gehört habt, also sehr praktisch, lebensnah. Und ich habe das, ich glaube, vor 2, 3 Jahren mit auf jeden Fall mit Gewinn gelesen. Klaus geht da vor allen Dingen an den Aussagen von Salomo entlang in den Sprüchen und leitet daraus ab, was wir als Väter lernen können, wie wir unseren Kindern ein Vorbild sein können, wie wir sie erziehen können, wie wir sie auf den Herrn hinweisen können. Also, wenn ihr schon Vater seid oder Väter werden wollt, dann kann ich euch das Buch wärmstens empfehlen. Dann singen wir jetzt das Lied Fels der Ewigkeit, Fels der Ewigkeit. Und ich habe gedacht, das passt auch, glaube ich, ganz gut zum heutigen Abend, weil auch am Ende des Buches Josua wieder ein Stein aufgestellt wird, ein Stein des Zeugnisses. Fels der Ewigkeit. Ich habe jetzt gar nicht mit Klaus abgesprochen, ob er auch nach diesem Vortrag noch für Fragen weiter zur Verfügung steht. Ich weiß nicht, wie lange Zeit hast du nachher noch, Klaus?
Bis 23 Uhr.
Okay. Genau, also passt gut auf beim Vortrag, schreibt euch alles auf, wo ihr noch Fragen habt, wo ihr vielleicht noch ein paar praktische Hinweise euch wünscht. Oder was ihr sonst Klaus immer noch fragen wollt, und dann machen wir nachher noch eine gemeinsame Runde. Genau, ansonsten, genau, ich bete jetzt einfach noch kurz und dann geht's auch schon los. Herr Jesus, wir danken dir, dass du der Fels der Ewigkeit bist und dass du durch die Jahrtausende der Gott bist, der durchträgt und der auch in Zeiten der Not da bist. Und heute Abend möchten wir uns mit Josua auseinandersetzen, wie er auf sein Leben, auf die Geschichte zurückschaut und wie er sieht und aufzeigt, was du getan hast. Und wir möchten dich bitten, dass wir auch von dieser Perspektive aus immer mehr lernen zu denken, was du tun möchtest, auch in unserer Geschichte, was du schon getan hast und was du auch noch tun möchtest, was du tun wirst. Möchte ich bitten, dass du diesen Abend wirklich segnest und einfach, Klaus, gute Worte schenkst für uns und dass du uns hilfst, gut zuzuhören. Sei du bei uns, Herr. Amen.
Amen.
Klaus, bitte.
Okay, dann guten Abend an alle. Ich begrüße besonders herzlich die Melli, die habe ich gestern gar nicht gesehen. Jetzt ist sie da. Schön. Ich möchte gerne mit euch heute den ersten Teil lesen von Josua 23, und zwar die Verse 1 bis 11. Und ich lese zuerst den Bibeltext und gebe euch die Chance, noch die Bibel aufzuschlagen. Und es geschah nach vielen Tagen, nachdem der Herr Israel Ruhe geschafft hatte vor allen seinen Feinden ringsum, als Josua alt geworden war, wohlbetagt, da berief Josua ganz Israel, seine Ältesten und seine Häupter und seine Richter und seine Vorsteher, und sprach zu ihnen: Ich bin alt geworden, wohlbetagt. Und ihr habt alles gesehen, was der Herr, euer Gott, allen diesen Nationen euretwegen getan hat. Denn der Herr, euer Gott, er ist es, der für euch gestritten hat. Sehet, ich habe euch diese übrigen Nationen durchs Los als Erbteil zufallen lassen nach euren Stämmen vom Jordan an, sowie alle Nationen, die ich ausgerottet habe, bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang. Und der Herr, euer Gott, er selbst wird sie vor euch ausstoßen und sie vor euch austreiben. Und ihr werdet ihr Land in Besitz nehmen, so wie der Herr, euer Gott, zu euch geredet hat. So haltet denn sehr fest daran, alles zu beobachten und zu tun, was in dem Buch des Gesetzes Moses geschrieben ist, dass ihr nicht davon abweicht zur Rechten noch zur Linken, dass ihr nicht unter diese Nationen kommt, diese, die bei euch übrig geblieben sind und die Namen ihrer Götter nicht erwähnt und nicht jemand bei ihnen beschwöret und ihnen nicht dient und euch nicht vor ihnen niederwerft, sondern dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr anhangen, so wie ihr getan habt bis auf diesen Tag. Und der Herr hat große und starke Nationen vor euch ausgetrieben. Und ihr, niemand hat vor euch standgehalten bis auf diesen Tag. Ein Mann von euch jagt tausend. Denn der Herr, euer Gott, er ist es, der für euch streitet, so wie er zu euch geredet hat. So habt wohl Acht auf eure Seelen, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebet. Wir greifen heute Abend eine besondere Situation aus dem Leben von Josua heraus. Es sind seine letzten Worte, die er in Kapitel 23 und 24 an das Volk richtet. Kapitel 23 ist die Botschaft an die Ältesten und die Häupter und die Richter und die Vorsteher. Kapitel 24 ist dann die Botschaft, die Gott an das ganze Volk richtet. Und als ich das Kapitel vor langer Zeit mal gelesen habe, bin ich an einem Vers hängen geblieben. Und dieser Vers hat mich seitdem nicht wieder losgelassen. Und ich hoffe, dass ihr irgendwie heute Abend merkt, warum mir der Vers so viel Freude macht. Aber bevor wir auf diesen Vers kommen, will ich mit euch ein paar letzte Worte durchgehen. Ich finde das sehr spannend in der Bibel, einfach mal auf Entdeckungsreise zu gehen. Und bevor wir in der Bibel auf Entdeckungsreise gehen, werde ich mit euch ein paar Abschiedsworte von Leuten präsentieren, die keine Christen waren. Vielleicht ist jemand von euch Erich Fromm ein Begriff. Er hat gesagt zum Schluss, sterben zu müssen ist überaus bitter, aber der Gedanke, sterben zu müssen, ohne gelebt zu haben, ist unerträglich. Wiersbe zitiert dieses Zitat in seinem Josua-Band. Und ich finde das sehr interessant. Es gibt sogar ein Traktat oder ein kleines Buch mit letzten Worten. Man weiß ja immer nicht so genau, ob diese Leute wirklich diese letzten Worte wirklich so gesagt haben. Von Goethe behauptet man, er hätte gesagt, mehr Licht und lauter so eine Geschichten. Keine Ahnung. Aber Erich Fromm war ein Philosoph und ich habe keine Ahnung, ob er gläubig war. Aber ihn hat dieser Gedanke bewegt, dass es unerträglich ist, sterben zu müssen, ohne gelebt zu haben. Und das kann ich irgendwie gut verstehen. Also ich bin jetzt 59 und werde in Kürze 60. Und da beschleicht einen schon mal der Gedanke, es könnte ja sein, dass ein Großteil meines Lebens schon hinter mir liegt. Und wenn das jetzt alles sinnlos war und wenn das umsonst war, dann beschleicht einen der Gedanke, was ist, wenn ich gar nicht gelebt habe? Ich habe vielleicht nur vegetiert. Ein zweites Zitat, das habe ich nicht aufgeschrieben, das will ich euch nur so sagen. Das habe ich vor 14 Tagen gelesen und das hat mich unheimlich beschäftigt. Und das stammt von Thomas Nagel oder auf Deutsch Thomas Nagel. Das ist einer der führenden Philosophen in den USA und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Geist und Kosmos. Und das ist vor einigen Jahren in Deutschland herausgekommen und das hat ziemlich viele Wellen gemacht, weil der Herr Nagel nämlich in diesem Buch sagt, von der Evolutionstheorie müssen wir uns verabschieden. Wir können von den Leuten nicht verlangen, dass sie etwas glauben, was so gründlich widerlegt wurde. Und da hat er sehr viel Stress gekriegt von seinen ungläubigen Philosophenkollegen und von den Wissenschaftlern. Aber ich fand das irgendwie ehrlich, dass jemand nachdenkt über sein Leben und hat den Mut, ein Buch zu schreiben und schreibt das in diesem Buch. Aber er sagt auch in dem Buch, Die Alternative wäre jetzt für mich, an Gott zu glauben. Und das lehne ich ab, weil ich diesen Schritt an das Kreuz nicht gehen will und mich dort demütigen will. Das ist gegen mein Ethos, was ich habe als Mensch. Und dann habe ich ein bisschen gesucht im Internet, ob es noch mehr Bücher gibt von Thomas Nagel oder Thomas Nagel. Und siehe da, es gibt ein kleines Buch über den Sinn des Lebens. Das kann man abends vorm Schlafengehen lesen. Aber nachdem ich es gelesen habe, konnte ich nicht mehr schlafen. Weil er schreibt am Ende, und das sind seine letzten Worte in dem Buch, da er keinen Sinn in seinem Leben gefunden hat, kommt er zu dem Schluss, dass das Leben nicht nur lächerlich ist, das Leben ist absurd. Punkt, Buch zu Ende. Und da habe ich gedacht, dem Mann muss man doch dringend schreiben, oder? Der ist jetzt um die 80, wenn der stirbt, also geht er in die Hölle. Er hat sein Ziel verfehlt. Und das ist doch auch so ein Notschrei, wenn ein so intelligenter Mensch schreibt. Ich kann das Leben überhaupt nicht ernst nehmen. Ich kann nur Frieden mit meinem Leben schließen, indem ich zu dem Schluss komme, das Leben ist absurd, es ist bekloppt, es ist einfach, es ist mehr wie sinnlos, es ist absurd. Und ich kann mir gut den Übersetzer dieses Buches vorstellen, wie der überlegt hat, wie er diesen Satz übersetzt, das Leben ist absurd. Stefan Zweig, ein sehr bekannter deutscher Schriftsteller, er hat sich das Leben genommen. Und von ihm weiß man sehr genau, was er zuletzt gesagt hat, denn er hat es aufgeschrieben. Ehe ich aus freiem Willen und mit klaren Sinnen aus dem Leben scheide, drängt es mich, eine letzte Pflicht zu erfüllen. Ich grüße alle meine Freunde. Mögen sie die Morgenröte noch sehen nach der langen Nacht. Ich allzu ungeduldiger gehe ihnen voraus. Das ist wirklich tragisch. Stefan Zweig war ein sehr intelligenter Mann. Er hat ein wunderbares Buch geschrieben, Sternstunden der Menschheit, Schachnovelle. Aber er hat nicht den Schritt getan, zum Kreuz zu gehen. Und wenn Leute nicht an Gott glauben und sie sind sehr intellektuell, sie denken über den Sinn des Lebens nach und sie merken, dass sie in einer Sackgasse sind, dann ist es nahezu logisch, dass sie sich das Leben nehmen. Warum sollen sie weiterleben? Und das ist einigen Schriftstellern so gegangen. Ernst Hemingway hat sich das Leben genommen, Stefan Zweig. Sie haben keine andere Möglichkeit gesehen und der Ausweg wäre gewesen, ans Kreuz zu gehen und sich dort zu demütigen, ihre Bankrotterklärung abzugeben und dazu waren sie zu stolz. Ein so trauriger letzter Satz. Aber ich finde es gut, wenn man sich damit mal befasst, weil das sind ja die Leute, die frühst neben dir in der U-Bahn sitzen, die so denken. Und dann kann man ihnen auch mal sagen, schau mal, wenn du dein Gedankengebäude bis zu Ende spinnst, ist es eigentlich logisch, dass du dir das Leben nimmst. Wenn du keinen Sinn in deinem Leben hast, dann hör doch auf, dich weiter zu quälen. Außerdem wirst du alt, kriegst wahrscheinlich Krebs oder Prostata oder was weiß ich nicht alles. Kannst du doch alles ersparen. Nimm dir mit 55 einfach das Leben, die Sache erledigt. Oder geh wirklich zu Gott und lebe, bevor du stirbst. Das wäre das Beste. Jean-Paul Sartre, sein letzter Satz war, ich bin gescheitert. Und ich frage mich dann immer, wenn ich an meine Kinder in der Schule denke oder an mich selbst, warum werden solche Leute mir als Vorbild hingestellt? Wenn sie doch am Ende ihres Lebens gesagt haben, ich bin gescheitert. Es kommt ein wohltuender Kontrast. Jesus Christus sagt, es ist vollbracht. Wir glauben an einen Menschen, der auf der Erde war, der nicht umsonst gelebt hat, der am Ende seines Lebens sagen konnte nicht, ich bin gescheitert, sondern es ist vollbracht. Er hat etwas gemacht, was nicht wiederholt werden muss, was absolut gelungen ist, und was uns die Möglichkeit gibt, zu Gott umzukehren, ewiges Leben zu bekommen und einen Sinn im Leben haben. Also habt ihr euch schon mal richtig darüber gefreut, dass ihr ein sinnerfülltes Leben habt? Vielleicht seid ihr das nicht anders gewöhnt, aber ihr kennt bestimmt ganz viele Menschen, die völlig frustriert leben. Ich fand das sehr interessant, nach dieser Corona-Krise gab es bei uns dann mal irgendwann eine Meldung, es ist doch gut, wenn die Kirchen wieder anfangen mit ihren Gottesdiensten, weil wir brauchen sinnstiftende Institutionen. Und da habe ich gedacht, das ist doch eine schöne Beschreibung für die Kirche, oder? Wenn der Staat sagt, die Kirche soll wieder anfangen zu funktionieren, weil wir brauchen sinnstiftende Institutionen. Und die Kirche Gottes ist eine sinnstiftende Institution. Also Jesus Christus ist natürlich die sinnstiftende Institution. Aber wieso kommen die überhaupt auf so eine Idee, so ein Wort zu gebrauchen? Wir brauchen eine sinnstiftende Institution. Klar brauchen wir die. Also Johannes und Lea, wie heißt dein Mann nochmal schnell?
Jona.
Er braucht doch einen Sinn. Er kann doch nicht irgendwie durchs Leben stolpern. Wir brauchen eine sinnstiftende Institution, wir brauchen einen sinnstiftenden Menschen. Und das ist Jesus Christus. Jetzt kommen wir zu Josua. Und Josuas Abschiedsrede, habe ich schon gesagt, Kapitel 23, eine Rede an die Verantwortlichen des Volkes, Kapitel 24, Rede an das ganze Volk. Kapitel 24 ist im Wesentlichen bekannter. Man kennt diesen Vers, ich aber in mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. 24, Vers 15b. Aber Kapitel 23 ist nicht minder interessant. Wir wollen einige Punkte aus Kapitel 23 uns anschauen. Und da ist zuerst der Vers 6. So halte denn sehr fest daran, alles zu beobachten und zu tun, was in dem Buch des Gesetzes Moses geschrieben ist, dass ihr nicht davon abweicht, zur Rechten noch zur Linken. Dann kommt Vers 8. Sondern dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr anhangen. Dann kommt Vers 11, so habt wohl Acht auf eure Seelen, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt. Und das finde ich eine ganz wunderbare Steigerung. Und es ist ein herrliches Triplett, ein Trio. Und das wollen wir uns jetzt mal in Ruhe angucken. Gott beginnt, nachdem er nochmal die Verheißungen wiederholen lässt durch Josua in Vers 6, mit so einer Basic-Anweisung. Und die Basic-Anweisung ist, wir sollen alles beobachten und tun, was in dem Gesetz Moses geschrieben steht. Das ist ein Vermächtnis, was Josua seinem Volk gibt. Und das können wir uns dick hinter die Ohren schreiben. Und ich möchte euch sehr ermutigen, regelmäßig die Bibel zu lesen. Ja, jetzt sagt ihr vielleicht, okay, deswegen sitzen wir hier nicht zusammen. Man hört uns irgendeinen Vortrag an, dass du ankommst und sagst uns, wir sollen regelmäßig unsere Bibel lesen. Aber ich unterstelle euch, dass ihr es nicht regelmäßig macht. Also erschlagt mich bitte nicht. Aber ich glaube, da ist immer noch Luft nach oben. Und wir werden in unserer Zeit, in der wir leben, in der wir so herausgefordert sind in unserem Denken und auch in der Verteidigung unseres Glaubens, wir werden scheitern, wenn wir nicht einen festen Boden unter den Füßen haben. Und ich bitte euch inständig, lest eure Bibel immer wieder. Erstmal entdeckt ihr Schätze und in dem Moment, wo man die Bibel liest, hält man sich so ein bisschen im Himmel auf. Aber wenn wir Bibel lesen, sammeln wir Munition für unser Leben, was wir draußen ganz normal in der Welt leben. Das brauchen wir. Und dann kommt als Anhang in Vers 6, dass ihr nicht davon abweicht, zur Rechten noch zur Linken. Und das finde ich einen sehr interessanten Ausdruck. Und ich lade euch ein, mit mir zu lesen, 5. Mose 4. Dort steht im Vers 2, ihr sollt nichts hinzutun zu dem Wort, das ich euch gebiete, und sollt nichts davon tun, damit ihr beobachtet die Gebote des Herrn, eures Gottes, die ich euch gebiete. Ich habe den Eindruck, dass die Kunst in der Bibelauslegung darin besteht, immer eine gewisse Balance zu wahren. Also wir neigen ja immer zu Extremen. Ich nenne ein Beispiel. Man kann das innere geistliche Leben eines Menschen betonen und es abkoppeln von dem, wie er sich äußerlich präsentiert, oder man kann das äußerliche Erscheinungsbild eines Menschen betonen und man lässt außer Acht, wie es in seinem Herzen aussieht. eine gute Balance wäre, dass man auf beides Acht gibt. Dass ich darauf Acht gebe, wie ich denke, aber auch darauf Acht gebe, wie ich mich äußerlich präsentiere. Wir brauchen eine Balance, zum Beispiel auch zwischen unserem Leben, ganz normal auf der Erde, unsere irdischen Beziehungen, die wir haben, und unserem Bürgertum in den Himmel. Normalerweise sind wir Erdmännchen, wir sind sehr erdverbunden, und das, was im Himmel passiert, dass der Herr bald wiederkommt, dass wir Segnungen im Himmel haben, dass sowieso unsere ganze Zukunft sich im Himmel abspielen wird, ist ziemlich unterbelichtet. Aber dafür brauchen wir eine Balance. Es ist gut, wenn wir uns immer wieder daran erinnern, auch im Alltag, der Herr kommt wieder, wir haben unsere Kraftquellen im Himmel. Ich kann meinen Job nur auf der Erde vernünftig machen, wenn ich die Kraft im Himmel anzapfe. Denkt an die Himmelsleiter. Das ist so ein Paradebeispiel dafür, wo eine Balance hergestellt wird zwischen Erde und Himmel. Aber in 5. Mose 4, Vers 2 erklärt Gott jetzt, was er damit meint, weder zur Rechten noch zur Linken abzuweichen. Und er wird sehr konkret. Abweichen zur Rechten bedeutet, etwas zu dem Wort hinzutun. Und abweichen zur Linken bedeutet, etwas zu dem Wort, von dem Wort wegtun. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, aber normalerweise werden wir immer wieder in der Gemeinde davor gewarnt. Vor was, Johannes? Ach so, ihr müsst euch wieder scharf schalten.
Vor ihr Lehre.
Ja, also ich bin früher immer davor gewarnt worden, was wegzunehmen von dem Wort. Ja, aber interessant ist, dass Gott sagt, das Problem entsteht eigentlich meistens dadurch, dass wir etwas zu dem Wort hinzutun. Und die Reaktion ist dann, dass man von dem Wort etwas wegnimmt. Aber viele Sekten entstehen ja dadurch, dass sie ihre speziellen Bücher haben. Die Mormonen haben das Buch Mormon. Die Adventisten haben die Schriften von G. Allen White. Also jeder, der irgendwie sektenmäßig unterwegs ist, der hat so ein Sonderbuch. Er tut etwas zu dem Wort hinzu. Und dann ist oft die Reaktion, dass wir etwas von dem Wort wegnehmen. Und Gott sagt, davor müsst ihr euch hüten. Und wir leben ja heute wieder in einer Zeit, wo man aufpassen muss, dass wir in der Christenheit, auch in der Brüderbewegungschristenheit, in der wir so unterwegs sind, dass wir nicht wieder anfangen, etwas zu dem Wort hinzuzutun. Irgendwelche 5 Punkte oder irgendwas, wo wir sagen, das müssen wir auch noch einhalten. Und dann sagen wir, Vorsicht. Denn es führt in der Regel dazu, dass wir am Ende wieder etwas wegnehmen von dem Wort. Und das finde ich eigentlich sehr schön, wenn wir Gott einfach mal bitten, Herr, gib mir eine Balance, eine gute Balance. Michael Seel braucht Balance zwischen Beruf, Ehe, Gemeinde. Schwierig, ja? Er hat nur 24 Stunden und muss das irgendwie gut aufteilen. Und da brauchen wir eine Ausgewogenheit, ohne uns zu quälen oder direkt auf den Herzinfarkt zuzusteuern, sondern zu sagen, okay, das ist genug, jetzt brauche ich diese Zeit, jetzt brauche ich diese Zeit. Mich guckte schon mal einer entsetzt an, wo ich gesagt habe, ich werde jetzt mit meiner Frau 3 Tage wegfahren. Der Klaus ist doch, irdisch, das kannst du dir doch sparen. Da ich sage, bist du denn bekloppt? Natürlich ist meine Frau irdisch, aber das war mir ja klar, wo ich sie geheiratet habe. Ich bin übrigens auch irdisch. Und irdische Dinge sind ja nicht negativ. Weltliche Dinge sind negativ, aber irdische Dinge nicht. Also man darf mit seiner Frau 3 Tage in Urlaub fahren. Also vielleicht auch 4. Wir brauchen eine Balance. Die wünsche ich euch. Und das ist Gottes erster Punkt. Eine Balance auf der Grundlage des Wortes Gottes. Und lasst euch bitte nicht irgendwie von irgendjemand da reinreden oder auf die Idee kommen, wir müssten Dinge streichen in der Bibel oder ja, irgendwelchen Blödsinn machen. Haltet denn sehr fest daran, alles zu beobachten und zu tun, was in dem Buch des Gesetzes Moses geschrieben ist, dass ihr nicht davon abweicht, zur Rechten noch zur Linken. Okay. Jetzt könnten vielleicht einige von euch sagen, das ist ja bisher alles ziemlich dröge. Aber das ist es eigentlich nicht. Es ist halt Gottes Wort. Das ist basic. Und das können wir auch nicht überspringen. Aber es ist eben nicht alles. Und das finde ich sehr schön. Denn wir werden im Laufe dieses Abends auf eine ganz entscheidende Sache zu sprechen kommen. Und das ist für mich meine existenzielle Beziehung zu Gott. Und wir kommen der Sache näher. Punkt 2. Sondern dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr anhangen. Woher kennen wir diesen Ausdruck? Jetzt Jona. Oder Lea. Woher kenne ich das Wort anhangen aus der Bibel?
Der Mann soll sich die Frau suchen und ihr anhangen.
Der Mann soll sich die Frau suchen, steht das bei dir, ja? Okay. Du sollst Vater und Mutter verlassen und nicht deine Frau suchen. Okay, also genau. Man soll seiner Frau anhangen. Das ist doch interessant. Und das ist übrigens dasselbe Wort wie in 2. Samuel 23. Vielleicht kann man das mal lesen. Im Hebräischen. Also habe ich irgendwo gelesen. Ich kann kein Hebräisch. Da steht ein sehr schönes Wort. 2. Samuel 23, Vers 10. Selbiger machte sich auf und schlug unter den Philistern, bis seine Hand ermüdete und seine Hand am Schwert klebte. Schön, ja? Die Hand klebt am Schwert. Der hatte natürlich einen Krampf irgendwie, der kriegte die Flosse nicht mehr weg vom Schwert. Und jetzt sagt Gott, du sollst dem Herrn, deinem Gott, anhangen. 1. Mose 2, Vers 24, du sollst deiner Frau anhangen. Und das ist etwas anderes, als nur die Gebote des Gesetzes Mose zu beachten. Das geht über den Gehorsam hinaus. Das bedeutet, dass Gott sagt, ich wünsche mir von dir nicht nur, dass du jeden Morgen den Kalender liest und immer nix und sagst, das war kostbar, sondern ich wünsche mir von dir eine Beziehung. Anhangen. Anhangen bedeutet, ich habe mich entschlossen, Gott festzuhalten und ihn nicht wieder loszulassen. Genauso, als wenn ich den ganzen Tag mit dem Schwert kämpfe und wenn abends einer kommt und sagt, du kannst das Schwert jetzt loslassen, dann sagst du, es geht gar nicht, ich krieg die Flosse nicht mehr auf. Also ich habe früher Kanu-Freizeiten gemacht und wenn du als Büromensch plötzlich im Kanu sitzt und musst 10 Stunden mit dem Stechpaddel paddeln, kannst du das nach 10 Stunden gar nicht mehr loslassen, dann bist du verkrampft dran und bist kurz vorm Wachkoma. Also du kriegst die Hand nicht mehr auf. Und jetzt sagt Josua in Vers 23, und das ist schon mal etwas überraschend, ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, anhangen. Also das ist ja ein Unterschied, ob du deinem Kind sagst, du musst der Bibel gehorchen, du musst das machen, was in der Bibel steht. Und wenn du dann im zweiten Satz zu deinem Kind sagst, ich wünsche dir, dass du an Gott hängst, das ist was anderes. Merkt ihr das? Das ist eine andere Qualität. Manchmal denke ich, wir bestehen ja als Geist, Seele und Leib. Und Gott fängt so bei der untersten Stufe an, bei unseren Beziehungen zu ihm. Er redet über das, was wir tun. Wir sollen das alles beobachten, hat vielleicht mit unserem Körper zu tun. Aber dann fängt er an, unsere Seele anzusprechen und er sagt, ich möchte gerne, Vers 8, sondern dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr anhangen, so wie ihr getan habt bis auf diesen Tag. Das ist natürlich sehr wohlwollend ausgedrückt, denn eigentlich haben sie ständig gemeckert und haben gar nicht an ihrem Herrn gehangen. Aber Josua sieht das jetzt hier mal positiv. Aber das berührt mich irgendwie. Das sind ja 3 Botschaften, die Gott heute Abend für den Kölnblick hat. Gott sagt zu euch, wenn der Kölnblick Bestand haben soll, dann müsst ihr als erstes an meinem Wort festhalten. Es gibt keinen anderen Weg. Und ihr dürft weder abweichen, weder zur Rechten noch zur Linken. Punkt 1. Aber das zweite für Kölnblick ist, ihr müsst am Herrn hängen. Und am Herrn hängen bedeutet, ich rede über ihn, ich denke über ihn nach, ich treffe meine Entscheidungen mit ihm. Ich sage ihm, wenn ich mich über Dinge ärgere, Ich habe heute was erlebt, muss ich euch einfach mal erzählen. Wir beten, seitdem Corona ausgebrochen ist, darum, dass wir auf dem Reiherhals Freizeiten durchführen können. Unsere Freizeiten sind rappellvoll, genauso wie in Shoppen, wie in Fit-Freizeiten. Es ist voll. Und ich habe immer gebetet, Herr, das kannst du nicht machen, dass du uns Knüppel zwischen die Beine schmeißt, dass wir die Freizeiten nicht machen können. Und da habe ich auch überlegt, bete ich eigentlich so, wie ist es ein Gebet nach dem Willen Gottes? Und da habe ich gesagt, klar, also ich bete doch einfach nur, dass Gottes Werk stattfinden kann. Und als ich mich heute Abend hier an meinen Rechner gesetzt habe und habe meine Mails abgerufen, bekomme ich eine Mail von einem Bruder, der am 27. Juni verantwortlich ist für unsere Kinderfreizeit. Und der ist in seinem normalen Leben Streetworker und ist da connected mit der Brandenburger Landesregierung deswegen. Und er sagt, Klaus, ich habe heute erfahren, dass morgen eine neue Verordnung rauskommt, wonach die Kontaktsperre in Brandenburg fällt. Wir können wahrscheinlich unsere Freizeit ohne Einschränkung durchführen. Und das ist für mich ein Wunder. Und da bin ich hier im Büro im Dreieck gesprungen. Und ich denke immer, Gott, ich häng doch an dir. Und ich habe mit dir drüber gesprochen. Und wir haben morgen den 12. Juni. Das ist also wirklich, das ist der letzte Moment. Wir haben den Kindern schon abgesagt. Wir haben den Eltern gesagt, sie sollen mit ihren Kindern kommen, damit wir so eine verkappte Geschichte machen können. Jetzt können wir sagen, ihr Eltern, geht bitte wieder arbeiten, kümmert euch ums Bruttosozialprodukt und schickt die Kinder her und wir können die Kinderfreizeit machen. Ich hänge an Gott. Ich hänge an ihm. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und dann kann ich meine Freude mit ihm teilen, oder? Geht euch das auch so, wenn ihr was Schönes erlebt, ihr müsst es einfach jemand erzählen. Sich alleine zu freuen, ist voll bekloppt, oder? Also alleine, okay, dann stoße ich mit mir selber an oder was, ja? Also wir müssen doch jemanden haben, mit dem wir unsere Freude teilen können. Und du kannst sie mit Gott teilen. Du kannst den Herrn echt in den Arm nehmen. Du kannst an ihm hängen. Und möglichst so an ihm hängen, wie der Mann, der am Schwert klebte. Nämlich, dass du es gar nicht mehr loslassen kannst. Jetzt könnte man denken, okay, das ist ja eigentlich schön, ja? Vers 6 ist mehr so unsere äußere Beziehung und Vers 8, das ist so unsere seelische Beziehung. Aber Gott geht noch einen Schritt weiter. Und jetzt kommen wir zur Hauptsache. Und deswegen habe ich auch das Thema heute Abend für euch ausgesucht. Ich finde den Vers 11 einfach gigantisch. Josuas letztes Wort ist nicht, ich bin gescheitert, sondern er gibt uns so einen guten Rat. Er sagt, und lernt bitte den Vers auswendig, so habt wohl Acht auf eure Seelen, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt. Warum sagt Josua das? Genau das. Also es gibt drei Schritte in der Beziehung zu Gott. Das eine ist das Äußere. Das Anhangen, da rutschen wir schon so ein bisschen näher. Das ist ja auch bei der Ehe so, ja. Ein Mann verlässt Vater und Mutter, also nicht ein Hampelmann, sondern ein Mann verlässt Vater und Mutter. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, er hängt seiner Frau an. Der dritte Schritt, sie werden ein Fleisch sein. Eine ganz normale Schlussfolgerung. Und man kann nicht das eine tun, ohne das andere vorher getan zu haben. Also du kannst natürlich sofort mit irgendeiner Frau ins Bett springen, aber das ist sehr dröge. Also ich rede da dem Herrn sei Dank nicht aus Erfahrung, aber ich habe genug Leute gesprochen, die das hinter sich haben, die sagen, das ist nicht das, was ich mir eigentlich vorgestellt habe. Naja, sage ich immer, das hat ja Gott sich auch ganz anders gedacht. So logisch, oder? 1. Mose 2, Vers 24, wird dreimal zitiert im Neuen Testament. Und der Höhepunkt hier in diesem Triplett ist Vers 11, dass Josua zu dem Volk sagt, der Kern eurer Beziehung ist eine Liebesbeziehung. Und ihr müsst verstehen, dass ihr Acht habt auf eure Seelen, damit ihr den Herrn, euren Gott, liebt. Und wenn ich Gott nicht liebe, dann ist mein ganzes Christentum ein unerträglicher Zwang, dröge, verstaubt, es ist ätzend, es macht keinen Spaß. Du kannst mich nicht mit meiner Frau zusammensperren, 30 Jahre. Ich würde es mit ihr nicht aushalten, wenn ich sie nicht lieben würde. Oder noch viel schlimmer umgekehrt. Wie soll meine Frau es mit mir aushalten, wenn sie mich nicht lieben würde? Und Gott kann man genauso lieben. Seine Zuneigung ihm geben. Und das ist Josua irgendwie wichtig geworden. Und ich kann mir so gut vorstellen, dass Josua am Ende seines Lebens auf seinem Bett gelegen hat. Und er hat sich überlegt, morgen muss ich den Leuten eine Rede halten. Was sage ich ihm? Und dann hat er die Erleuchtung bekommen von Gott, dass er ihm drei Dinge sagt. Beobachtet das Gesetz, hängt am Herrn und habet Acht auf eure Seelen, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebet. Das ist das Erfolgskonzept für den Kölnweg. Das ist euer Erfolgsrezept. Nichts anderes. So, jetzt möchte ich euch gerne noch versuchen zu erklären, wie man Gott lieben kann. Und das hat jetzt keinen Sinn, wenn ich euch irgendwelche Geschichten erzähle, sondern wir nehmen ein Beispiel aus der Bibel. Und dieses Beispiel ist Psalm 18. Dort ist die Rede von David. David schreibt einen Psalm. Wahrscheinlich war er schon ziemlich alt. Er sitzt wieder mal auf seinem Lieblingsfelsen, lässt die Beine baumeln, hat seinen Laptop dabei und denkt sich, ach, ich schreibe heute Abend mal einen Psalm. Da fängt er an zu schreiben. Und siehe da, er fängt sehr merkwürdig an. Womit fängt er an, Michael? Die ersten drei Worte bitte. Ich bin jetzt bei 80 gelandet, sorry. Psalm 18. Wir haben Zeit, du.
Für den Vorsänger von dem
Knecht. Ja, lass mal alles weg. Fang gleich richtig an.
Ich will dich von Herzen lieben, o Herr, meine Stärke.
Okay. Schade, du hast nicht die richtige Bibelübersetzung. Also bei mir steht, ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Ich liebe dich. Und dann schreibt er immer weiter und dann kommt er irgendwann zu dem Lieblingsvers aller Ostdeutschen. Mit dir kann ich über eine Mauer springen. Und dann schickt er diesen Psalm seinem Kumpel und sagt, du, ich habe einen Psalm geschrieben, wie findest du den? Und dann sagt sein Kumpel zu ihm, David, das kannst du nicht machen, kannst nicht an Gott irgendwie einen Psalm schreiben. Und fängst einfach an und schreibst, Gott, ich liebe dich. Das steht bei uns daneben Brückenpfeiler. Kannst du keinen Psalm schreiben? Doch, sagt David, das kann ich. Und er hat es wirklich gekonnt und er hat es gemacht. Und ich könnte den David dafür echt umarmen. David sitzt da und ich weiß nicht, habt ihr in der Verlobungszeit Briefe geschrieben oder seid ihr schon aus einer anderen Generation? Michael? Ja? Nein? Wie, ihr habt Filme geguckt oder wie? Nee. Also wir haben noch eine ganze Menge von Briefen rumliegen. Das war manchmal auch ein bisschen Stress, weil man wusste dann schon manchmal nicht so richtig, was man schreiben sollte, aber David wusste das, was er schreiben sollte. Er schreibt einen Brief an Gott und er sagt, Gott, ich muss dir mal was sagen, was ich dir schon immer sagen wollte. Ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Und es ist doch grandios, dass der David das ausspricht. Dass er Gott eine Liebeserklärung macht und dass er verstanden hat, das, was ihn mit Gott verbindet, das, was wirklich das ist, was die Beziehung trägt und hält, ist eine Liebesbeziehung. Ich habe das schon ein paar Mal erzählt, deswegen weiß ich nicht, was ihr alles schon kennt von mir. Aber meine Kinder sind mal aus der Schule gekommen und es gibt bei uns keine Christen in der Schule. Und dann wurden sie gefragt, ihr seid doch Christen, könnt ihr uns mal in kurzen Worten erklären, was das eigentlich ist? Und dann kamen sie nach Hause, Baba, wir müssen jetzt da erzählen, und was wir sind. Und was soll man denn da sagen? Naja, da habe ich überlegt, ja, was sagst du denn, wenn du einem anderen erklären sollst, was ein Christ ist? Weil ich wollte ja vermeiden, dass die irgendwas erzählen. Also es gibt Leute, die gehen eben Fußball spielen und die anderen sind im Volleyballverein und wir gehen in die Kirche. Also so eine Art sportlicher Ersatz für irgendwas. Wir stehen immer auf, setzen uns wieder hin oder irgendwas. Ich sage, ihr müsst irgendwie denen klar machen, dass Christsein was ganz anderes ist. Und am nächsten Morgen hatte ich dann eine meiner wenigen Erleuchtungen in meinem Leben. Und da habe ich ihnen gesagt, sag bitte, Christsein ist eine Liebesbeziehung. Ja, sagt mein Sohn, aber du bist bekloppt, kann doch nicht sagen, Christsein ist eine Liebesbeziehung. Doch, so, ist eine Liebesbeziehung. Und der Beweis ist Josua 23, Vers 11. Habt Acht auf eure Seelen, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebet. Das ist der Punkt. Und das kann man sich fett unterstreichen. Das erste ist die Schrift. Das zweite ist, dass ich Gott in meinen Beziehungen brauche, dass ich ihm anhange. Aber der Kernpunkt ist der, dass ich irgendwann mal unter dem Kreuz gestanden habe und dass ich verstanden habe, dass das, was da oben passiert ist, dass da einer hängt. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal Markus gelesen habt, so im Ganzen. Ich unterstelle euch das mal. Aber ich lese euch mal einen Vers aus Markus vor. Der geht mir durch Mark und Bein. Markus 15, Vers 37. Jesus aber gab einen lauten Schrei von sich und verschied. Habt ihr schon mal erwachsene Menschen schreien hören? Burkhard, du schon mal?
Nein.
Ich habe einmal in meinem Leben eine erwachsene Frau schreien hören. Und zwar ist Folgendes passiert, dass sie abends bei uns in der Gemeinde war mit ihrem Mann und sie ist in ihren VW-Bus gestiegen und hat mit der Hand die B-Säule umfasst. Und ihr Mann hat die Schiebetür zugemacht. Aber die Hand war noch drinnen. Und sie hat so schrecklich geschrien, das ging mir durch Mark und Bein. Der Mann war dann wieder so gnädig und hat die Tür wieder aufgemacht, damit sie die Hand wieder rausziehen konnte. Aber die Finger sahen schon so ein bisschen aus wie Korkenzieher. Also war nicht gebrochen, es ging alles wieder, aber das tat sehr weh. Und sie hat richtig doll geschrien. Und das habe ich nie vergessen. Den Schrei habe ich heute noch im Ohr. Wie die stand neben mir und schrie wie am Spieß. Und jetzt stehst du am Kreuz und du kennst die ganze Geschichte, du weißt genau, was passiert ist, du kennst alle Worte Jesu am Kreuz, die sieben Worte, die der Herr gesagt hat. Aber am Ende, wenn man denkt, es ist fast alles vorbei, berichtet Markus, der kein Augenzeuge war, der mit hoher Wahrscheinlichkeit seine Informationen alle von Petrus hatte, dass der Herr plötzlich schreit. Und er schreit, weil er unendlich leidet. Es tut so weh. Es tut so weh. Und er kann nicht anders, als dass er schreit. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du mal am Kreuz stehen bleibst und da hochschaust und dass dir das klar wird, dass Jesus für dich geschrien hat. Er hat einfach unendlich gelitten. Und er hat das gemacht, weil er dich liebt. Das kann man doch nicht verstehen, oder? Und jetzt ist doch die normale Reaktion, die du hast und die ich habe, dass ich ihn wieder liebe. Wenn einer das für mich macht, ich habe es nicht verdient, gar nicht verdient, dann fange ich doch an, ihn wieder zu lieben. Es geht doch gar nicht anders. In Galater 2, Vers 20 steht, dass Jesus für mich gestorben ist. Ich lese das nochmal vor. Was ich aber jetzt lebe im Fleische, lebe ich durch Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Also wenn Jona Hülsken der einzige Sünder auf der Erde wäre, dann wäre Christus für ihn gestorben. Das ist doch unglaublich, oder? Christus hat mich geliebt und er ist für mich gestorben. Und was Christus jetzt gerne möchte, ist nicht nur, dass ich das Wort einhalte. Es ist auch nicht nur, dass ich an ihm hänge, sondern Es ist, dass ich ihn liebe. Dass ich auch mal mich hinschreibe und schreibe einen Psalm, den Psalm 151. Und da schreibst du einfach rein, Herr, ich traue es mich fast nicht zu sagen, aber ich hab dich lieb. Und jetzt verstehen wir auch die Unterhaltung in Johannes 21 mit Jesus und Petrus, dass Jesus dreimal dieselbe Frage stellt. Ich habe ja früher noch in Leipzig eine christliche Buchhandlung geleitet und da kamen ganz oft Theologiestudenten, die haben bei uns so griechische und hebräische Nachschlagewerke gekauft, die wir im Sortiment hatten. Und der eine, der klagte mir dann sein Leid und sagte, ja, ich habe so einen Stress, ich muss mich auf mein zweites theologisches Staatsexamen vorbereiten. Ich sage, das tut mir auch echt leid. Aber ich sage, früher waren die Staatsexamen eben auch einfacher. Da sagt er, wie meinen Sie das? Naja, ich sage, früher hat das Staatsexamen einfach nur aus drei Fragen bestanden. Hat er immer noch nicht kapiert? Wie meinen Sie das? Na, ich sage, komm, ich mache dir mal einen Kaffee und dann lese ich dir die drei Fragen vor und ich bin gespannt, wie du die beantwortest. Und da habe ich ihm Johannes 21 vorgelesen. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Liebst du mich? Ich sage übrigens, will dieser Gott, dem du gerne dienen möchtest, der will von dir nichts anderes wissen. Nur die eine Sache, ob du ihn liebst. Und das ist natürlich der Kern der Sache. Da geht es nicht um irgendwelches profanes Wissen, ob du dich in Kirchengeschichte auskennst oder in Hebräisch und Griechisch, ob du Bultmann gelesen hast, vorwärts und rückwärts, sondern es geht darum, ob du Jesus liebst. Und das sollte man nicht zu schnell bejahen. Ich finde, manchmal ist der Herr so, der ist so entwaffnend einfach, oder? Aber er kommt natürlich auf den Punkt. Und wenn du eine andere Person fragst und sagst, liebst du mich? Das kannst du nicht zwischen Tür und Angel machen. Damit gehst du ja, das ist ja der Kern einer Beziehung. Ist schon ein Unterschied, ob ich meine Frau fragen würde, hängst du an mir oder liebst du mich? Und jetzt kommt Gott und stellt genau dieselbe Frage. Und Josua sagt zu dem Volk, wenn ihr ankommen wollt, wenn ihr überleben wollt als Volk, bleibt euch nichts anderes übrig, als dass ihr Gott liebt. Dass ihr wirklich eine Beziehung habt. Und vielleicht ist es eine gute Gelegenheit, dass ihr heute Abend mal mit Gott redet und das mal klärt zwischen euch und Gott. Oder dass ihr mal Gott fragt, sag mal Gott, was ist das eigentlich für eine Beziehung, die ich zu dir habe? Ich benutze dich wie so ein Seifenspender, ja? Ich haue immer drauf, wenn ich was brauche. Ja, und wenn es leer ist, schmeiß ich es weg. Brauchen wir Gott nur wie so ein Selbstbedienungsladen oder haben wir eine richtige Beziehung? Lieben wir ihn wirklich? Haben wir eine Ahnung, was er gerne von uns hätte? Worüber er sich freuen würde. Lieben wir auch die, die er auch liebt? Haben wir unverkrampftes Verhältnis zu unseren Mitgeschwistern? Ertragen wir ihre Macken? Mich hat das unheimlich angesprochen. Ich habe Josua 23 gelesen und ich bin sofort zu meiner Frau gegangen. Ich sage, du, ich habe hier wieder einen Vers gefunden. Das ist es. Das ist der Kern. Josua 23, Vers 11. Habet wohl Acht auf eure Seelen, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebet. Das ist der Punkt. Wenn ich weiß, dass meine Kinder den Herrn lieben, dann kann ich sie getrost gehen lassen. Brauche ich mir um nichts mehr Sorgen machen. Um gar nichts mehr. Wenn die Frage ihrer Zuneigung geklärt ist und geregelt ist, dann ist alles andere Makulatur. Und deswegen sagt auch der Herr in Sprüche 23, glaube ich, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Es gibt ja in Deutschland immer noch die Rede, wenn du man hält um die Hand einer Frau an. Das habe ich nie gemacht. Ich wollte nie eine Hand haben. Ich wollte auch den ganzen Rest haben, der dann auch dranhängt. Und Gott sagt auch nicht, darf ich mal um deine Hand anhalten, sondern gib mir, mein Sohn, dein Herz. Also Gott sagt damit, ich möchte eine Beziehung haben zu dir, eine Liebesbeziehung haben zu dir. Und das Beruhigende an dieser Liebesbeziehung ist ja, dass Gott in jeder Hinsicht in Vorleistung gegangen ist. Also Gott hat ja bewiesen, dass er uns liebt. Es ist ja kein Risiko mehr. Zwischen Menschen ist das ja oft so, dass man so eine Art Vertrauensvorschuss gibt. Okay, ich heirate jetzt, aber ich hoffe natürlich, dass meine Frau mich immer noch weiter liebt. Aber Christus sagt, können wir den Deal jetzt machen? Und im Übrigen, dass ich dich liebe, das ist ja wohl klar. Ich bin ja schon für dich gestorben. Ach, oh ja, stimmt. Habe ich ganz vergessen. Na klar. Dankeschön. Ja, danke. Warum fällt es uns so schwer, Gott zu lieben? Für ihn vielleicht ein Opfer zu bringen? Auf Dinge zu verzichten? Unsere Hände zu öffnen? Unser Geld, unsere Zeit in seinen Pool zu legen und zu sagen, komm, mach du, wie du das willst. Uns ihm anzuvertrauen. Liebe und Vertrauen kann man nicht voneinander trennen. Das ist der Punkt, um den es mir heute Abend mit euch geht. Was dann kommt in den Versen 14 und 15 ist, fürchtet Gott, dient ihm in Vollkommenheit, tut die fremden Götter hinweg, entscheidet euch. Aber das sind vier Dinge, die entspringen Vers 11. Und die fallen auch nicht mehr schwer, wenn man Vers 11 gut verstanden hat. Gottesfurcht, ihm in Vollkommenheit dienen, fremde Götter wegtun und sich wirklich auch entscheiden. Das fällt dann nicht mehr schwer. Und jetzt komme ich zu einem letzten Punkt und das habe ich irgendwie, da habe ich meinen Spaß dran. Vermächtnisse im Neuen Testament. Ich habe mir dann überlegt, was gibt es eigentlich für letzte Worte im Neuen Testament? Und Paulus sagt, predige das Wort, halte darauf in gelegener und ungelegener Zeit, überführe, strafe, ermahne mit aller Langmut und Ehre. Und Lehre. Also Paulus stellt wieder das Wort in den Mittelpunkt. Predige das Wort. Und macht das bitte. Ich kenne euch ja nicht so im Detail im Kölnblick, aber sorgt dafür, dass in der Predigt, im Gottesdienst, die Bibel im Mittelpunkt steht. Und es ist gut, wenn man sich eine Angewohnheit nimmt, dass wenn man predigt, dass man zuerst immer das Wort Gottes liest. Wir sind manchmal geneigt, unsere eigenen Ideen so zum Besten zu geben oder erstmal drei Geschichten zu erzählen oder zwei Witze. Ich halte das für ungeeignet. Predige das Wort. Wenn irgendetwas Kraft hat, euer Leben zu formen und zu verändern, ist es das Wort. Und das merkt ihr ganz besonders an Josua 23, Vers 11. Habet Acht auf eure Seelen, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt. Bei Petrus habe ich gefunden, dass er am Ende des zweiten Petrusbriefes schreibt, in 2. Petrus 3, Vers 18, wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Das geht aus meiner Sicht noch einen Schritt weiter. Paulus sagt, predige das Wort. Aber Petrus sagt, mach dir klar, dass du in der Gnade stehst und dass du darin wächst. Vielleicht können wir das mal lesen. Bei Petrus ist es ja so, dass er am Ende seines ersten Briefes schreibt, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. 1. Petrus 5, Vers 12. Aber in 2. Petrus 3, Vers 18 schreibt er nicht, dass sie in der Gnade Gottes stehen, sondern er sagt, wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Das ist Dynamik. Das ist etwas, was zunimmt. Und wenn man älter wird, braucht man vor allen Dingen eins, man braucht Wachstum in der Gnade. Man wird nämlich normalerweise etwas mürrisch oder man denkt, dass die Nächsten, die kommen, nicht so alles richtig machen oder was auch immer. Und dann ist es gut, wenn man in der Gnade wächst. Wenn man daran denkt, dass die Gnade einen selbst getragen hat und dass dass man selbst in der Gnade wächst. Und das ist für mich ein Stück Anhangen. So ähnlich wie Josua das sagt. Also Paulus, predige das Wort. Petrus, mach dir klar, dass du in der Gnade stehst und wachse in der Gnade. Häng am Herrn. Und Johannes sagt, in Johannes, 1. Johannes 3, Vers 1, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat. Und am Ende schreibt er, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Und vielleicht sollte man 1. Johannes 3 noch davor schreiben und dann passt das wunderbar in unser Triplett. 1. Johannes 3, Vers 1, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und das führt dann dazu, dass man sich vor den Götzen hütet. Das finde ich übrigens interessant, als ich damals das Buch geschrieben habe und die Sprüche gelesen habe, dann ist mir aufgefallen, dass Salomo immer sagt, tue das Gute, aber hasse das Böse. Und wir können nicht nur immer über Gutes reden, wir müssen auch über das Böse reden. Das Gute tun bedeutet, das Böse zu hassen. Und das sagt Salomo so oft seinem Sohn. Wenn du dich für das Gute entscheidest, hast du dich damit automatisch gegen das Böse entschieden. Wenn man versucht, beides zusammenzubringen, hast du die Katastrophe perfekt. Das eine schließt das andere aus. Und Johannes sagt, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat. Hütet euch vor den Götzen. Und das habt ihr alle schon erlebt, dass Böses in eurem Leben euch zerstört. Und ihr müsst es ausräumen. Und wir müssen das immer wieder ausräumen. Also gestern war für mich so ein Kernpunkt, sei von Dingen überzeugt, sei völlig überzeugt und arbeite zielstrebig auf ein Ziel hin, was Gott dir zeigt. Und heute ist für mich der Punkt, eine Beziehung, die ich zu Gott habe, basiert auf Zuneigung und nicht auf einem Vertragsentwurf, dass ich mich verpflichte, irgendetwas einzuhalten. Und wenn ich das kapiert habe, dass mein Christsein eine Frage einer Liebesbeziehung ist und was mit Zuneigung zu tun hat, dann wird vieles leichter. Dann hört der Krampf auf. Oder sagen wir mal, er wird weniger. Das wünsche ich euch. Damit bin ich am Ende.
Ja, vielen Dank, dir, Klaus. Lass uns das Lied singen, wie er mich durchbringt. Von Traub ist das. Wie er mich durchbringt. Und das ist auch ein Stück weit ein Vermächtnislied von Traub, der sehr, sehr jung verstorben ist. Der wollte eigentlich in China Missionar werden. Der war da auch eine Zeit lang. Und ja, er ist einfach jung verstorben, aber hat auch dieses Lied sozusagen als Vermächtnis hinterlassen.
Lied 334. Lied 334. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los.
Und auch noch die Call to Action für uns, wenn Perspektiven für mein Leben fehlen. Wenn Perspektiven für mein Leben fehlen. Nummer, weiß ich nicht. 223.
Dann hilf mir, Jesus, neu auf dich zu sehen.
Ja, wer hat noch Fragen an Klaus? Welche Fragen habt ihr? Welche Punkte wollt ihr vielleicht noch vertiefen? Feuer frei.
Ich fange mal an, weil ich habe eine kurze Frage zum Anfang deines Vortrags. Und zwar hat uns nur interessiert, mich und Melli, ob du dem Thomas Nagel auch geschrieben hast.
Klaus, du bist noch auf stumm geschaltet.
Ja, nein. Aber vielleicht ist das nochmal eine gute Anregung. Ja. Kennt jemand von euch das Buch? Nee. Man muss immer aufpassen, dass man bei solchen Schriftwechseln nicht so arrogant rüberkommt, ja. Aber wenn einem der Herr die Gnade schenkt, dass man sich vielleicht klar und deutlich ausdrückt und ihm sagt, du, also ich habe zumindest 50 Jahre so gelebt mit Christus und ich finde das Leben nicht absurd, ich finde es so spannend, ich finde es höchstens zu kurz. Ja. Danke für die Anregung. Ja.
Vielleicht kann der Joni das selber ja auch zusätzlich noch machen. Sein Englisch ist ja auch jetzt nicht so schlecht.
Auf jeden Fall besser als meins.
Hallo.
Hi.
Ich hatte mal eine Frage. Du hast ja am Ende des Vortrags dieses Wachstum in der Gnade. Und da würde ich mich mal interessieren, wie das für dich praktisch aussieht. Für mich klingt das immer so ein bisschen abstrakt.
Also ich kann dir nur sagen, wie ich das verstehe. Vielleicht kann man auch noch einen Vers lesen dazu. Aus 1. Petrus 5, Vers 10. Da schreibt Petrus, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, nachdem ihr eine kleine Zeit gelitten habt, er selbst wird euch vollkommen machen. Also der ganze 1. Petrusbrief ist durchzogen von Gnade. Und ich verstehe Petrus so, dass er am Ende des 1. Petrusbriefes sagt, sei dir im Klaren, dass du in der Gnade stehst. Aber am Ende des 2. Petrusbriefes, du musst darin wachsen. Und ich glaube, dass mein Bewusstsein sich vertiefen kann, dass ich wirklich aus der Gnade lebe. Und das bedeutet, dass ich Fehler mache, dass ich sündige und dass ich immer wieder diese Gnade brauche. Das bewahrt mich erstens vor Perfektionismus. Ich bin nicht perfekt. Das gibt mir die Freiheit, Fehler zu machen. Natürlich ist es nicht gut, wenn ich Fehler mache, aber wir sind bei Gott auch nicht unter so einem Leistungsdruck. Ich treffe schon mal Christen, die sind so gepusht und die müssen so perfekt sein und nur für den Herrn und so. Wir leben einfach nicht nur für den Herrn. Es ist nicht wahr. Wir sind oft so eine Mischung. Und dann sagt Petrus, dann wachse doch einfach in der Gnade. Scheue dich nicht, die Gnade Gottes für dich in Anspruch zu nehmen. Also ich bin manchmal ziemlich enttäuscht von mir. ich sehe vielleicht nicht so aus, aber es ist wirklich so. Also mir geht es manchmal so, ich komme nach Hause, ich bin irgendwo am Wochenende unterwegs, oft muss ich mich zu Themen wie Ehe und Familie äußern. Das klingt immer alles sehr gescheit und logisch und so. Alles klar. Und dann komme ich nach Hause und am Montag sage ich irgendwas zu meiner Frau, voll daneben. Da denke ich immer, wie bekloppt bin ich denn? Ja? Ich weiß genau, wie es geht und es dürfte mir nie passieren und ich mache es doch. Einfach blöd. Und dann kann ich gar nicht anders, als dass ich ihr das sage und dann wieder aus der Gnade lebe. Wir werden bis zu unserem Tod unsere sündige Natur haben. Und die produziert Schrott. Und daran können wir verzweifeln oder wir können uns an Gott wenden und können sagen, ich möchte gerne in der Gnade wachsen, aber ich möchte auch in der Erkenntnis wachsen. Das steht ja im selben Atemzug. Also verstehe mich, ich kenne dich nicht, kenne ich deinen Namen, aber verstehe mich bitte nicht falsch, dass ich jetzt sage, hier sündig drauf los, wir wachsen ja daneben in der Gnade und das ist nicht so schlimm. Das habe ich nicht gemeint. Aber manchmal treffe ich Leute, die verzweifeln schier an sich selbst und gehen mit sich selbst ständig ins Gericht und sagen, ja, dass mir das passieren könnte. Da sage ich immer, mich wundert das überhaupt nicht. Ich habe mich inzwischen kennengelernt und ich habe schon so viel Mist gebaut. Da kann man immer wieder überrascht werden. Ja. Also für mich bedeutet es, sich mehr der Gnade Gottes bewusst machen. Und das Interessante ist ja, Gott weiß es auch, wer du bist und wie du bist. Und möchte auch bei dir ein Wachsen in der Gnade hervorbringen. Hat das irgendwie deine Frage beantwortet oder hat das deine Probleme vertieft?
Nee, war schon...
2 bis 3. Eine 2 bis 3.
Dankeschön.
Klaus, wie viel weltliche Literatur liest du? Also jetzt Stefan Zweig, das ist ja vielleicht noch ein Klassiker, aber liest du sowas von Thomas Nagel dann auf Empfehlung hin oder aus Interesse oder wie ist das bei dir?
Viel zu wenig. Also ich finde schon, dass wir wissen müssen, wie die anderen denken, wie sie zu ihren Ergebnissen kommen und wie sie auch leben wollen. Und ich bin echt inspiriert von John Lennox. Ich finde den einfach fasziniert, dass er sagt, ich habe nie Interesse gehabt, mich mit Christen zusammenzusetzen, sondern ich habe immer, auch während meiner Uni-Zeit, mit Leuten zusammengesessen, die anderer Meinung waren als ich. Und dann kann man ja mal gucken, wer den anderen schärft und wer Recht hat. Und ich muss auch damit leben, mit Leuten zu diskutieren, die eine andere Auffassung haben. Aber dann, also entweder es bestätigt mich oder ich muss über meine Position nachdenken. Das reizt mich zum Beispiel an Thomas Nagel. Und wenn ich dann auch Sätze bei ihm finde, wo ich denke, da hat der Junge echt Nachholbedarf. Das ist einfach schwach, was er schreibt. Dann finde ich meine Position eigentlich ziemlich stark. Das ist die eine Seite der Antwort jetzt. Aber ansonsten muss ich dir sagen, gibt es von weltlicher Literatur so viel Schrott, den erspare ich mir einfach. Ja? Also ich meine jetzt irgendwie, also ich habe nichts dagegen, wenn man mal einen christlichen Roman liest und so, ich will jetzt ja nicht zu einer Westenhöhle stoßen jetzt. Ja? Aber also das meiste an weltlicher Literatur ist wirklich ziemlich blöd und nicht zielführend. Da würde ich lieber ein gutes christliches Buch empfehlen. Ja. Aber mich reizen, wie gesagt, also das Buch Sternstunden der Menschheit ist einfach ein tolles Buch. Es ist toll geschrieben und ja, es ist für mich jetzt ein Vorbild gewesen und ich habe jetzt ein zweites Buch fertig geschrieben. Das soll Sternstunden der Bibel heißen und das war so ein Das hat mir nochmal die Augen geöffnet, einfach mal in der Bibel nach Situationen zu suchen, die einfach einmalig sind. Ja. Ihr könnt gespannt sein. Übrigens will ich euch mal noch ein schönes Buch zeigen. natürlich aus dem Daniel-Verlag. Es gibt ein Buch über Josua, das Buch Josua. Und zwar von Pierre de Koning haben wir ja die Reihe rausgebracht über das Neue Testament. Aber es gibt jetzt ein Buch über das Alte Testament und das ist Josua. Und in 4 Wochen wird das zweite Buch rauskommen über die Sprüche. Das kann man auch mal lesen, wenn man sich über Josua noch vertiefen will. Der Werbeblock ist zu Ende. Also was mich auch sehr fasziniert, sind gute Bücher über Kirchengeschichte. Und ich habe jetzt nochmal das Buch über Martin Luther gelesen. Von einem Fausel ist es rausgekommen. Das gibt es leider nicht mehr. Wir bemühen uns gerade, die Rechte zu bekommen. Und da wird gerade sein ganzer Schriftwechsel 1:1 aufgeschrieben. Also das Buch redet nicht über Luther, sondern es zitiert ihn einfach ständig selbst. Und es ist so spannend, den zu lesen. Also es ist wirklich wie ein Krimi. Und sowas finde ich total klasse, wenn man mal in so eine andere Zeit eintaucht und man lernt von Luther, wie er sich verteidigt hat und was in ihm alles vorging. Und er war ja schon sehr offenherzig, sein Inneres nach außen zu kehren. Das finde ich unheimlich lehrreich. Ja.
Klaus, ich hätte auch eine Frage. Und zwar hast du ja das erzählt von deinen Kindern, dass sie in der Schule gefragt wurden, was Christsein bedeutet. Und dann hast du denen als Antwort gesagt, dass sie sagen sollen, dass es eine Liebesbeziehung ist. Weißt du, was deine Kinder für Reaktionen zurückbekommen haben darauf?
Zumindest gab es überhaupt Reaktionen, was ich schon mal sehr ermutigend finde. Und die Reaktionen waren nicht die dümmsten. Also das hat meine Tochter betroffen. Und bei Mädchen, die äußern sich ja schon mal eher und auch meistens ein bisschen gescheiter als Jungs. Und die sagten dann zu ihr, dass sie völlig überrascht waren. Damit haben sie nicht gerechnet. Und das finde ich erstmal nett, wenn man seinen Zuhörer verblüffen kann. Also die haben vielleicht gedacht, die erzählte, sie geht in die Gemeinde und sie muss Rock tragen oder was weiß ich nicht alles. Aber sie sagt eben, wenn ihr mich fragt nach meinem Christsein, das ist eine Sache von Beziehung. Ich habe eine Beziehung zu jemand anderem. Und ich glaube, das hat bei denen was ausgelöst. Einfach ausgelöst, dass sie gesagt haben, okay, das habe ich noch nie so gehört, ja. Also muss ich mal drüber nachdenken. Ja. Also ich finde, das ist nicht die dümmste Antwort, die man geben kann, ja. Ja. Aber es hat sich nicht die ganze Schule bekehrt, logisch, ja.
Ich hätte auch noch eine Frage. Und zwar hast du vorhin ja über den Punkt geredet, dass wir Gott anhangen sollen. Und da hast du auch von dir selber Beispiele gegeben oder uns ein bisschen in dich reinblicken lassen. Und das Gleiche finde ich nochmal interessant in Bezug auf Gott lieben, dass du da einfach noch etwas von dir erzählst, ganz praktisch, wie das bei dir aussieht. Weil wir alle wissen, dass das Wichtigste ist. Und doch ist es auch immer wieder auch erst abstrakt und ich würde gern von dir nochmal da etwas von hören.
Also ich würde gerne eine Sache dazu sagen und zwar einen ganz praktischen Tipp euch geben. Und zwar, Gott lieben kann man so übersetzen, dass man sagt, Gott ist mein erster Gedanke. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Ihr habt irgendeine Situation, und ihr überlegt, wie ihr das Problem lösen wollt. Oder ihr überlegt, wem ihr davon erzählen wollt. Und gewöhnt euch bitte das Denken an, Gott ist mein erster Gedanke. Ich gehe zuerst zu Gott. Ich rede zuerst mit ihm darüber. Das bedeutet für mich, ihn zu lieben. Wenn ich manchmal lange von zu Hause weg war, steige ich ins Auto und im Auto mache ich 2 Dinge. Ich gebe zuerst in mein Navi ein, nach Hause. Das ist eine magische Taste. Und dann zeigt unten die Anzeige, es sind noch 668 Kilometer und du bist wahrscheinlich nachts um 1.35 Uhr zu Hause. Das ist meine erste Information. Und das Zweite, was ich mache, ist, ich rufe meine Frau an. Also weil ich meine Frau liebe, ist mein erster Gedanke meine Frau. Und ich erzähle ihr alles, was ich erlebt habe. Also in männlicher Form, ja, also abgespeckt. Sie möchte noch mehr wissen, aber was mir gerade so einfällt. Und das kann man doch sehr gut auf Gott übertragen. Ich habe eine Frage, ich habe ein Problem. Ich habe euch gestern hier so ein Bild gezeigt, wo ich gerade sitze. Und das ist etwas, was mich sehr bewegt. Ich zeige es euch nochmal. Wo bin ich jetzt? Ich bin jetzt bei euch irgendwo. Meeting. Bildschirm freigeben. Also hier sitze ich gerade. Und hier sitze ich seit einer Woche. Und als wir angefangen haben, diese Halle zu bauen, am 6. Dezember 2019, hatten wir ungefähr die Hälfte von dem Geld zusammen. Und dann habe ich gesagt, Herr, der erste Gedanke, den ich habe, ist, dass ich zu dir komme. Und wir können nicht mehr weiterarbeiten. Wir brauchen irgendwie etwas. Wir müssen irgendwo die Bücher lagern. Hilf uns bitte. Und das Ende vom Lied ist, dass wir heute hier sitzen und es ist alles bezahlt. Das ist doch unglaublich, oder? Uns haben viele Geschwister unterstützt. Wir haben Hilfe von Seiten bekommen, die ganz ungewöhnlich waren für uns. Aber der erste Gedanke war Gott. Und einer meiner Söhne kam dann zu mir und sagte, Papa, ich weiß schon genau wieder, wie das mit dir läuft. Du fängst wieder an und am Ende strahlst du und sagst, es ist wieder alles gut gegangen. Ich will nicht sagen, das kotzt den schon an, aber er sagt, warum ist das immer dieselbe Geschichte bei dir? Du hast irgendwas nicht und du fängst an und am Ende geht es. Und und es hat irgendwas mit Gott zu tun. Gott ist einfach, naja, ich möchte gerne, dass Gott mein erster Gedanke ist. Da kann man Gott lieben. Aber ich glaube auch, da könnte man sich den ganzen Abend jetzt austauschen. Aber merkt euch doch mal so diesen einen Satz, lass Gott den ersten Gedanken sein. Das Erste, was du denkst, an Gott zu denken. Damit ehrt man Gott, dass man ihn nicht vergisst.